Nehmen wir mal an, jemand lässt in seinem Beruf immer mal ein bisschen was mitgehen, vertickt die Sachen auf eBay und spendet alles einer Wohltätigkeitsorganisation. Ist das Großzügigkeit? Oder jemand 100.000 Euro Jahreseinkommen, geht einmal im Jahr in die Kirche an Weihnachten, Klingelbeutel geht rum wie bei uns, er legt 100 Euro rein. Ist das Großzügigkeit? Oder das schlechte Gewissen beruhigt? Oder jemand vielleicht mit 30.000 Euro Jahreseinkommen gibt voller Hoffnung und Gebete und Zuversicht Monat für Monat den 10. Teil seines Einkommens, spendet ihn in die Gemeinde. Ist das Großzügigkeit? Ist das Gehorsam? Was ist Großzügigkeit? Ich will mich langsam dem nähern und will euch Gott beschreiben. Gott als einen verschwenderisch großzügigen Gott. Die ganze Bibel zeigt uns Gott einzigartig und sie zeigt uns sein einzigartiges Wesen, dass es Großzügigkeit ist. Sein Wesen ist ein weites, ein schenkendes, ein gebendes Herz. Und es gibt unterschiedliche Bereiche. In der Bibel, da sehen wir das. Das erste und augenscheinlichste ist die Schöpfung. Die ersten Seiten der Bibel beschreiben Gottes Meisterwerk. Für alle Zeiten hat er sich einen Namen gemacht und ein Denkmal gesetzt als der Ewige, der Unvergleichliche, der wunderbare, einzigartige und großzügige Schöpfer aller Dinge. Leer und wüst war es auf der Erde, es war finster und dann kam der große Moment der Schöpfung. Eine Welt entsteht, noch nie dagewesen. Aber nun im Werden, der große Meister spricht und es wird, es geschieht, es wird Licht, es wird Tag und es wird Nacht. Auf dem Wasser erhebt sich ein Gewölbe, es trennt das Wasser oben und unten auf der Erde, der Himmel entsteht. Nur durch die Worte, es werde und es geschieht. Auf der Erde wird es grün. Es wird bunt, Pflanzen, Bäume, Sträucher, Büsche, Vegetation, die noch nie da gewesen ist, entsteht ganz neu, ins Leben gerufen, nur durch das Wort des Meisters, des großen Künstlers. Aber nicht nur ein bisschen, verschwenderisch, großzügig, malerisch, kunstvoll sieht die Erde jetzt aus. Aber auch im Himmel, die Galaxien. Sterne, Planeten entstehen millionenfach und abermillionenfach funkeln und strahlen sie in den Weiten des Universums. Eine Sonne wärmt einen ganzen Planeten, entstanden aus dem Wort des Schöpfers. Und dann wimmelt es an Tieren, zunächst im Wasser. Fische, Orcas, Wale, bunt, klein, groß, leicht, schwer. Großzügigkeit, verschwenderische Liebe des einen, der nur spricht, und es geschieht am Himmel, von den kleinsten Vögeln bis zum majestätischen Adler, dem König der Lüfte, ins Leben gerufen durch den, der schon bei der Schöpfung dabei war, als der König der Juden, als mein König, der am Kreuz stirbt, das zwischen Himmel und Erde steht, auf der es nun immer mehr wimmelt, immer mehr Tiere entstehen. Bis heute entdecken wir neue Tierarten. Wir staunen über die atemberaubende Schönheit der Tierwelt und darüber, dass die Krönung der Schöpfung der Mensch ist. Eingehaucht und ausgestattet mit göttlichem Lebensatem. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Aus dem Mund der Kinder erklingt dein Lob. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht, deiner Großzügigkeit.
Listening to a river out watering the
earth. Habt ihr jetzt einen Eindruck, was Großzügigkeit ist? Was verschwenderische Großzügigkeit ist? Keine Schöpfung, die grau ist. Keine Schöpfung, die schwarz-weiß ist. Keine Schöpfung, in der es 5 Tiere gibt. Und 2 Blumen. Großzügigkeit, verschwenderisch. Und wisst ihr, was das Verrückte oder noch Verrücktere ist? Der Mensch, der setzt sich ins gemachte Nest der Schöpfung. Alles ist gemacht, alles. Alles und dann kommt der Mensch. Alles ist gemacht und dann setzt Gott den Menschen in seine Schöpfung hinein und sagt, bebauen, bewahren deine Erde. Das ist Großzügigkeit, das ist verschwenderisch. Die Schöpfung. Ein zweiter Punkt, wo wir sehen, wie großzügig Gott ist, ist Jesu Leben und Sterben. Jesus liebte die Sünder, die Zöllner, die Prostituierten, die Gelähmten, die Blinden, die Besessenen, die Ausgegrenzten und Ausgestoßenen der Gesellschaft. Er liebte sie so sehr, dass er sie heilte, dass es ihn nicht auf dem Stuhl hielt oder sonst wo. Er musste sie heilen, er musste ihnen Gutes tun, aber nicht nur ihnen, sondern sein erstes Wunder, das er getan hat, war, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. 600 Liter. Was ein Gelage. Überlegt mal, da standen Krüge mit Wasser, was zum Waschen gedacht war. Und Jesus verwandelt es in Wein, weil er Wein ausgegangen ist. Und zwar in einen kostbaren Wein. In einen Wein, dass der Chef, heute würde man sagen, der Eventmanager sagt, hey Junge, wo hast du diesen Wein aufgetrieben? Und vor allem jetzt, wo die schon alle Knülle sind, jetzt kommt der beste Wein, bist du blöd? Jetzt kannst du ihn doch hier 2,99 Müller-Thurgau und fertig. Das ist verschwenderische Großzügigkeit. 3 Jahre verschwendet Jesus sein Leben großzügig an seine Jünger, an seine engsten Vertrauten, an 12 junge Männer. Und wir können davon ausgehen, dass diese 12 schon einen großen Lebenstraum aufgegeben haben. Ein Junge der damaligen Zeit, der wollte nicht Polizist werden, der wollte nicht Hubschrauberpilot werden, der wollte nicht Feuerwehrmann werden, der wollte Rabbi werden. Und wie beim Fußballprofi heute muss man damit schon ganz klein beginnen und verschiedene Stufen der jüdischen Lehre und Schulsystems durchlaufen. Und wenn hier jetzt plötzlich Kerle 16, 17, 18 Jahre alt von Jesus berufen werden, dann können wir davon ausgehen, die haben ihren Traum beerdigt, Rabbi zu werden. Sonst hätten sie keinen vernünftigen Beruf gelernt, wie Fischer oder Zöllner oder Bäcker oder keine Ahnung was. Und das Verrückte ist, dass Jesus sich an sie verschenkt. Ein Kind, das beginnen wollte, in die Lehre eines Rabbis zu gehen, das musste diesen Rabbi anbetteln und bitten, am Rockzipfel hängen und fragen, darf ich dein Schüler werden? Nimmst du mich überall hin mit? In den jüdischen Schriften steht es, dass die bis auf die Toilette gegangen sind mit dem Rabbi, weil sie alles machen wollten, was der Rabbi machte. Details könnt ihr nachlesen. Aber Jesus sagt nicht, hey, du musst kommen, du musst bitten, bitteln, betteln und bitten. Nein, ich komme und ich sage, folge mir nach. Wir lesen diese Geschichten, wenn Jesus sagt, folge mir nach und denken, wow, sind das krasse Typen. Jesus sagt, folge mir nach und die folgen nach und lassen alle stehen und liegen. Ja, meine Güte, wenn ich eigentlich bitten und betteln müsste, dass ich einem Rabbi folgen darf und der sagt zu mir, folge mir nach. Wer würde da nicht alle stehen und liegen lassen? 3 Jahre verschwendet, verschenkt sich Jesus an seine Jünger und dann an die ganze Menschheit. Sein Leben endet, damit unser Leben beginnt. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte, steht im Kolosserbrief. Am Kreuz stirbt Jesus für deine Schuld, für meine Schuld, damit wir leben können. Kann man mehr geben? Kann man großzügiger sein? Kann man verschwenderischer sein, als sein ganzes Leben zu geben? Er tat es aus Großzügigkeit, aus verschwenderischer Liebe. Und ein dritter Gedanke ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott gibt sich ganz an seine Jünger. Am Kreuz gibt er sich für uns. An Pfingsten gibt er sich in uns. Und zwar nicht nur ein bisschen, nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur im Hauskreis, sondern 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und zwar nicht nur ein bisschen Gott, sondern ganz. Jesus sagt ja nicht, ich werde euch den Heiligen Geist senden und der wird euch dann ab und an mal helfen, wenn er einen guten Tag hat. Er sagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Versteht ihr, Gott gibt nicht nur ein bisschen. Wenn er gibt, dann gibt er ganz. Immer, jederzeit und überall. Können wir das von uns sagen, immer, jederzeit und überall? Da sind manche vielleicht schlecht gelaunt, aber immer, jederzeit und überall, dass wir Gutes geben, verschwenderisch sind, aber so ist Gott. Und vielleicht ist es an der Zeit, mal zu sagen, was Großzügigkeit ist. Ich möchte es einmal so versuchen. Großzügigkeit ist eine Haltung, durch die ich jemand anderem über das zu erwartende Maß hinaus Gutes erweise. Also nicht nur daran denke, Gutes zu tun, sondern Großzügigkeit ist eine Haltung, durch die ich jemand anderem über das zu erwartende Maß hinaus Gutes erweise. Über das zu erwartende Maß hinaus. Was dürften wir denn von Gott so erwarten an Gutem? In welcher Position sind wir, dass wir an Gott Forderungen stellen könnten? Gib mir dies und gib mir das. Aber er schenkt das in einem Maß, das das, was wir uns vorstellen können, bei weitem überbietet. Und wisst ihr, dieses zu erwartende Maß übersteigen ist das, was unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde und die Menschen überhaupt so sehr brauchen. Wir leben doch in einer wie du mir, so ich dir Gesellschaft. Es geht nur um Gerechtigkeit, wie Justitia, die die Waage hält. Ich habe euch vor ein paar Wochen von meinen unsäglichen Kommunikationen mit meinem Mobilfunkanbieter berichtet. Ja? Die sind kein Millimeter von dem abgerückt, was sie mir geben wollen, sollen, müssen. Es war ja gutes Recht. Aber kein bisschen sind sie ein Stück entgegengekommen. Null. Was macht das aus, wenn wir über das zu erwartende Maß hinaus großzügig sind? Ich war vor ungefähr 10 Tagen mit Lukas einkaufen. Und wenn ich alleine mit meinen Kindern unterwegs bin, ohne meine Frau, dann ist Alarm. Dann geschehen Dinge, die sonst nicht geschehen. Aber wir haben das schon zu Hause vereinbart. Ihr kennt es, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Enkel habt, wenn man mit ihnen einkaufen geht, dann heißt es, Papa, darf ich mir was aussuchen? Ja? Oder darf ich mir was kaufen? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat Lukas mich gefragt, ja was, wie viel? So viel du willst. Also sind wir einkaufen gegangen. Ich stand so beim Obst und Gemüse und habe so das, was auf dem Zettel stand, eingeladen. Und Lukas kam schon angerannt mit den ersten Kinderriegeln. Papa, darf ich das? Ja, rein. Lukas stratzt weiter, holt die Gummibärchen. Papa, darf ich das? Ja, alles in den Einkaufswagen reingelegt. Lukas geht weiter, holt Milchschnitte. Papa, darf ich? Ja. Holt Mohrenköpfe, darf man ja nicht mehr sagen. Also, Schokoschaum, Süßspeise auf Waffelbasis mit Migrationshintergrund, okay? Und er hat es alles in den Einkaufswagen hineingelegt und ihr hättet mal seine strahlenden Augen sehen sollen. Vor allem, als ich ihm mal gesagt habe, ja, darfst du. Ja, oh, okay. Und wieder weiter. Leute, ich mache das nicht ständig. Ja? Ich habe einmal gedacht, komm, machst du. Das war eine Schnapsidee von mir. Ich habe nicht gesagt, oh, in 2 Wochen predige ich über Großzügigkeit. Was mache ich jetzt, dass ich ein gutes Predigtbeispiel habe? Das war einfach eine Schnapsidee von mir. Aber diese Augen meines Sohnes, ja, mir wurde schlecht. Er hat gestrahlt. Und ich dachte mir, ja, das ist Großzügigkeit. Wisst ihr, jemand anderes zum Strahlen bringen, weil wir über das zu erwartende Maß hinaus Gutes tun. Wo kannst du über das zu erwartende Maß hinaus Gutes tun? Silke hat das vorhin gesagt, das beginnt ja auch schon dort, wo wir Zeit mit jemand anderem verbringen, wo wir Liebe in andere Menschen investieren. Zeit ist ja das höchste Gut heute. Es gibt eine Internetseite, die heißt Zeit statt Zeug. Die wurde vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, dass man an Weihnachten Zeitgutscheine verschenkt für andere Menschen, um mit ihnen was zu machen und nicht Zeug. Ich habe das damals auch gemacht und ich sage euch, man muss nicht bis Weihnachten warten. Wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Mir fällt nichts ein. Ohne Witz. Letztes Jahr habe ich mir was gewünscht, aber wegen meinem Rücken muss ich damit noch ein bisschen warten. Habe ich gesagt, ich sammle Geld für einen Fallschirmsprung. Ja, wollte ich schon immer mal machen. Muss ich jetzt aber warten, bis ich noch ein bisschen fitter bin und dann wird Fallschirm gesprungen. Okay. Aber ansonsten, ey, ich habe alles. Was soll ich mir denn wünschen? Noch ein Grill? Ja gut, wäre eine Überlegung. Was? Ja, ein Smoker. Versteht ihr, ich bin da wirklich einfallslos in solchen Momenten, weil ich denke, was würde mich wirklich glücklich machen? Wenn mir jemand was schenkt, natürlich freut mich das. Also, wie ich das ja jetzt mir nichts mehr schenken wolltet oder so. Nein, wenn mir jemand was schenkt, freut mich das, keine Frage. Aber wenn man mich fragt, sage ich auch, ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Und Zeit und Liebe in einen anderen Menschen zu investieren, das ist doch das, was auch nachhaltig ist. Und wenn ihr euch mal überlegt, wo kannst du über das zu erwartende Maß hinaus Zeit vielleicht in jemanden investieren oder Liebe oder nochmal länger zuhören oder doch nochmal vorbeigehen. Was auch immer es ist. Was ist das, was das zu erwartende Maß übersteigt? Und glaube mir, das wird in dem anderen etwas auslösen, weil das doch kein Mensch mehr erwartet, dass man etwas über das zu erwartende Maß hinaus bekommt, sondern nur noch das, was man verdient. Wie du mir, so ich dir. Großzügig zu leben heißt, dass wir nach Gottes Ebenbild leben. Der Gott, der diese Schöpfung so erschaffen hat, ruft uns als seine Ebenbilder und sagt auch, hey Leute, lebt großzügig. Großzügig zu leben heißt, zuerst an den anderen denken und dann an sich. Gott hat in der Schöpfung erst an uns Menschen gedacht und dann an sich. Hey, er hätte es echt leichter haben können. Überleg mal, er hätte an dem Moment gestoppt, wo es in der Bibel heißt, lasst uns Menschen machen. Überleg dir mal, dieser Moment, dieser Part wäre rausgeschnitten aus der Bibel. Hey, was hätte Gott für ein einfaches Leben? Lesen wir die Bibel durch. Aber was hat er mit seinem Volk nicht alles erlebt? Aber er hatte so eine Sehnsucht nach uns Menschen. Und er hat gesagt, ich brauche das, weil ich ein Beziehungsgott bin. Ich möchte Menschen haben, die ich lieben kann als Gegenüber. Und was ich immer wieder krass finde, ist, wenn ich jetzt wirklich glaube und ich tue es, dass Gott allwissend und allmächtig ist, dann wusste er schon vor Erschaffung des Menschen, was er sich da ins Haus holt. Und dann ist es ja noch verrückter. Er hätte ja nochmal sagen können, okay, ich mache nochmal einen Rückzieher. Aber er hat es nicht gemacht. So sehr liebt er uns Menschen und hat eine Sehnsucht nach uns. Jesus im Garten Gethsemane. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre der Kelch an ihm vorbeigegangen. Aber er schaut nicht auf sich, sondern auf dich, auf mich. Wow, was ist das für ein Gott, der zuerst auf den anderen schaut und der Heilige Geist sowieso. Ich meine, der hat ja nichts anderes zu tun, als uns ständig zu beschenken. Mit Gaben, mit Eindrücken, mit Worten, mit Glauben. Worauf schaust du zuerst? Auf dich oder auf den anderen? Ich möchte dir nur ein kleines Beispiel geben, wo du es überprüfen kannst. Und ich mache das auch. Ich habe mir das auch vorgenommen und es funktioniert super, privat, aber auch beruflich. Wenn etwas nichts oder so ist, wie du es dir vorstellst, was ist die typisch deutsche Reaktion? Die typisch deutsche Reaktion, ich muss mal meine Noten wieder hochmachen hier. Die typisch deutsche Reaktion ist, wir motzen. Und das können wir hervorragend. Also das können nicht nur Kinder, das können auch Erwachsene. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sein sollte, dann fangen wir an zu motzen. Manche mehr, manche weniger. Aber in den seltensten Fällen fragen wir beim anderen erstmal nach, du, es läuft, also es ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, was ist denn los? Bist du krank? Stört dich irgendwas? Hast du gerade irgendwie einen schlechten Tag? Ist was passiert? Wir sind so schnell dabei zu motzen. Ich schließe mich da voll mit ein. Wir sind so schnell dabei, erstmal an uns zu denken und das zu äußern und zu sagen, das passt mir jetzt nicht so. Natürlich sollen wir auch Unrecht beim Namen nennen und wenn etwas nicht richtig ist, das auch benennen. Das ist nicht die Frage. Aber nehmt nur mal die nächste, also die, jetzt die Woche nicht, weil jetzt ist ja Fastnacht, da ist ja eh alles anders. Also Fangt damit Montag in der Woche an, wenn jeder wieder klar denken kann. Schaut mal in solchen Situationen, die euch innerlich zum Brodeln bringen, dass ihr einen Moment einhaltet und sagt, nein, stopp, ich motze jetzt nicht, ich frage jetzt nach. Wow, wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn wir nicht motzen würden, sondern nachfragen würden, warum es so ist, wie es ist. Und wenn wir dann noch über das zu erwartende Maß hinaus Gutes tun, dann meine Güte, ist schon Weihnachten. Großzügig zu leben und stärker zu werden in der Großzügigkeit heißt, dass wir zuerst an andere denken. Und Großzügigkeit ist eine Haltung, die wir trainieren können. Großzügigkeit ist kein Geschenk, wo du es hast oder nicht. Nein, es ist eine Haltung, die wir trainieren können. Stärker zu werden darin, stärker in der Gottes Ebenbildlichkeit. Stärker werden in der Großzügigkeit. Wenn es keine Haltung wäre, würde die Predigt für manche keinen Sinn machen, weil sie nicht großzügig sein können. Aber jeder kann großzügig sein und darin sogar noch stärker werden. Und ich möchte es dir zum Schluss mit drei kurzen biblischen Geschichten zeigen. Das erste ist die Geschichte aus 1. Könige 17, Elia und die Witwe. Elia bekommt den Auftrag, dass er nach Zapat geht zu einer Witwe. Im Land herrscht große Trockenheit, weil es nicht mehr regnet. Und diese Witwe hat nur noch Öl und Mehl, so viel, dass sie sagt, ich will jetzt ein Brot backen für mich und für mein Kind und dann werden wir sterben. Elia kommt zu dieser Witwe und sagt, okay, kannst du so machen? Aber back erstmal was für mich. Gott wird dich schon versorgen, bis zu dem Tag, bis es wieder regnet. So, jetzt die, die die Geschichte kennen, für die ist es jetzt witzlos, aber tut mal so, als ob ihr sie nicht kennt. Wie würdet ihr reagieren? Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Witwe und Elia sich jetzt nicht unbedingt so gut kannten und sie sich noch fragt, was ist das für einer? Wie würdest du reagieren? Wenn du nur noch das Nötigste hast, kurz vor dem Exitus stehst und dann kommt doch einer her, das kannst du alles so machen, aber back erstmal was für mich, ich habe schließlich Hunger. Was würdest du machen? Diese Witwe haben zwei Eigenschaften ausgezeichnet. Das war Vertrauen und Gehorsam. Die Witwe war gehorsam gegenüber dem, was letzten Endes Gott zu ihr sagt, durch Elia. Und sie vertraute darauf, dass Gott zu seinem Wort steht und sie wirklich versorgt. Vorsam, wie sieht das da bei dir aus? Wenn du schon eine Weile in der Gemeinde bist und als Christ unterwegs bist, dann hast du sicher schon viel über Geld und Haushalterschaft und über Finanzen, über Gott und Geld gehört. Und es gibt zwei Typen von Christen, die auch heute Morgen hier sind. Es gibt die einen, die sagen, ich habe 100% Einkommen und ich brauche 100% von meinem Einkommen, um von A nach B zu kommen, um meine Miete zu bezahlen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, die Kinder zu erziehen und. Ich brauche 100% von meinem Einkommen. Und dann gibt es andere, die sagen, ich muss auch meinen Lebensunterhalt bestreiten, ich muss Miete bezahlen, ich muss meine Kinder erziehen. Aber ich möchte mit 90% auskommen und möchte 10% in die Gemeinde spenden. Gott wird mich schon von A nach B bringen. Und weißt du, was das Lustige ist? Beide denken voneinander, der andere ist verrückt. Die einen sagen, hey, du musst verrückt sein, alles für dich zu behalten. Wie kannst du nur so egoistisch sein, wo Gott dir doch so viel schenkt? Und der andere sagt, du bist verrückt. Wie kommst du mit 90% aus und 10% verschenkst du? Du kannst jetzt also machen, was du willst. Du bist verrückt. Ja? Die Frage ist, wie verrückt willst du sein? Welcher Verrückte willst du sein? Das noch Verrücktere ist nämlich, dass Gott die, die ihm vertrauen und sagen, mir reichen 90%, die bringt er nicht nur von A nach B, die bringt er nach C, weil er sie versorgt, übernatürlich, weil sie immer wieder erfahren werden, wie Gott in ihr Leben eingreift und sie versorgt. Es gibt im Alten Testament eine Stelle beim Propheten Maleachi im 3. Kapitel, die das zum Ausdruck bringt. Dort sagt Gott, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Und jetzt sagen die ganz Schlauen unter euch, hey, voll cool, wir haben heute ja keine Vorratskammern mehr. Was juckt mich dieser Text aus dem Alten Testament? Jesus, Moment, so einfach ist es nicht. Weil dieser Vers etwas über unsere Haltung aussagt und über das Wesen Gottes. Unsere Haltung kann durch diesen Vers beeinflusst werden, dass wir sagen, okay, ich möchte 10% meines Einkommens, egal welche Art von Einkommen, also Hauptsache es ist legal, möchte ich Gott zur Verfügung stellen und in die Gemeinde spenden. Okay, das ist meine Haltung. Gottes Wesen ist, dass er sagt, ich werde die Schleusen des Himmels öffnen. Und wisst ihr, was dazwischen steht? Stellt mich auf die Probe. So, und ich bitte dich, das zu tun. Ich bitte dich, das zu tun. Ich bitte dich, 10% dessen, was du Einnahmen, Einkommen monatlich hast, am Anfang des Monats in die Gemeinde zu spenden und Gott auf die Probe zu stellen. Wisst ihr, es ist eines zu singen, du allein stillst meine tiefste Sehnsucht, du gibst, was mein Innerstes vermisst. Das zu singen ist das eine. Wenn es dann ganz praktisch wird, danach zu leben, das ist die andere Seite. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört, jedes Lied mitzusingen. Mache ich nicht mehr. Ich mache es auch aus Rücksicht auf meine Nachbarn. Also, weil ich nicht so gut singe. Ich mache es aber auch, weil ich nicht immer zu jeder Zeit jeden Liedtext mitsingen kann. Glaubst du, dass Gott dein innerstes Bedürfnis stillt, dass deine tiefste Sehnsucht von Gott gestillt wird und dass er dir gibt, was dein Innerstes vermisst? Dann frage ich dich, wenn du es noch nicht tust, warum du nicht deinen Zehnten gibst, wo Gott doch sagt, nicht ich, wo Gott sagt, stell mich auf die Probe, ich werde die Schleusen des Himmels für dich öffnen. Warum singen wir dann solche Lieder? Hey, wenn du sagst, ich mache das alles und ich singe das aus tiefstem Herzen mit alles gut. Ich möchte euch heute Morgen nur ein bisschen herausfordern, nur so ein kleines bisschen, dass das, was wir heute Morgen hören, dass es uns auch irgendwo bewegt. Ich sage das nicht, um dich zu einem besseren Christen zu machen. Die gibt es nicht. Es gibt keine guten und schlechten Christen. Das ist alles Quatsch. Ich möchte dir einen Gefallen tun. Ich möchte dir nämlich den Gefallen tun, dass du dein Vertrauen in Gott setzt. Und nicht in etwas anderes, wovon wir nämlich in der zweiten Geschichte jetzt hören. Die ist nicht rühmlich, sie ist von meinem Namensvetter David. Und es geht um eine Zählung, die er gemacht hat. Er war ein imposanter Mensch. Er war ein begnadeter König und Feldherr. Er war ein begnadeter Harfenspieler. Er war ein leidenschaftlicher Beter. Und irgendwann muss ihm das alles zu Kopf gestiegen sein. Und dann wollte er, dass seine Vertrauten ins Land gehen und sein Kriegsvolk zählen. Und ich musste dabei an Dagobert Duck denken. Dagobert Duck sitzt ja die ganze Zeit in seinem Geldspeicher, manchmal schwimmt er auch in seinem Geldspeicher in dem Geld und macht nichts anderes, als den ganzen Tag sein Geld zu zählen. Und genau das wollte David auch. Er wollte seine Streitkraft sozusagen zählen. Er wollte wissen, wie mächtig bin ich? Wie viel Kraft habe ich? Geht raus ins ganze Land und zählt mein Kriegsvolk. Seine Vertrauten haben schon zu ihm gesagt, David, das ist keine gute Idee. Du widersetzt dich Gott. Und er sagt, geht. Geht und zählt. Und sie sind gegangen und haben gezählt. Es waren 800.000 in Israel, 500.000 in Juda, zusammen 1,3 Millionen. Und irgendwann erkennt David, ja, ich habe Schuld auf mich geladen, weil ich mit diesem Zählen, ich wollte eine Größe haben, ich wollte eine Zahl haben, ich wollte wissen, wie stark bin ich. Ich wollte, dass mir irgendetwas das Gefühl gibt, was ich alles kann. Ich wollte eine Sicherheit haben. Ich wollte beruhigt schauen, was habe ich alles erreicht und wie groß und wie mächtig bin ich, wie Dagobert Duck. Und irgendwann erkennt David, oh, das war wirklich schlecht und ich habe gegen Gott gesündigt. Und Gott schickt Gad, einen Propheten, zu David und sagt zu ihm, hey, Gott wird dein Volk strafen. Lest diese Geschichte mal nach in 1. Samuel 24, die ist 2. Samuel 24, äußerst verrückt. Und dieser Prophet sagt zu David, und das war damals einfach so üblich, wenn man um Schuld vergeben wollte, bau einen Altar. Und David hat es gemacht. Und David sollte einen Altar bauen auf der Tenne des Arauna. Wer von euch kennt noch das Wort Tenne? Manche. So, ich habe mal nachgeguckt, was es wirklich ist und so. Ja. Es ist der Ort, wo gedroschen wird. Ja, also nicht, also ihr wisst schon, das Korn. Ich sag mal, der Dreschplatz auf dem Bauernhof. Und ein Engel Gottes stand dort und Gad sagt zu ihm, hier bei Arauna, so heißt der Bauer sozusagen, ich sage jetzt mal dem der Bauer, hier auf dem Dreschplatz vom Bauernhof vom Arauna, dort sollst du den Altar bauen. Okay, David als König von Israel geht dorthin. Und dann kommt ihm Arauna schon entgegen. Und jetzt stellt euch mal vor, der König kommt zu euch auf euren Bauernhof. Hey, der hat gar nicht mehr gewusst, was er alles sagen soll. David, König, du, hier, ich, Arauna. Der hat irgendwie so nicht mehr alles zusammengekriegt, aber hat gesagt, pass auf, David, ich gebe dir Steine, ich gebe dir Holz, auf dem du dann opfern kannst. Ich gebe dir sogar Rinder. Ich baue dir den Altar und das Grundstück hier, wo du das bauen sollst, das schenke ich dir. Ja klar, hey, der König kommt zu dir auf dem Bauernhof. Da würde ich, keine Ahnung, würde ich ihm noch einen Kuchen backen oder so. Aber David sagt in Vers 24 einen ganz entscheidenden Satz. Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Was darf dich deine Großzügigkeit kosten? Welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Großzügigkeit heißt nicht nur, in Gottes Ebenbild zu leben, sondern auch, dass es ein Opfer ist. Weil es unserem menschlichen Sicherheitsbedürfnis widerspricht. David wollte zählen, wie stark er ist. Und es widerspricht so dermaßen. Aber Großzügigkeit ist auch ein Opfer, weil es sonst nicht das zu erwartende Maß übersteigen würde. Übrigens, auf diesem Dreschplatz, dort, wo David den Altar gebaut hat, entstand später etwas noch Größeres, der Tempel Salomos. Faszinierend, oder? Was entsteht auf deiner Großzügigkeit? Die letzte Geschichte ist vielleicht die bekannteste. Es geht wieder um eine Witwe im Neuen Testament. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel und er macht etwas, ich finde das total verrückt. Überlegt mal, Jesus setzt sich gegenüber vom Gotteskasten. So. Jetzt haben wir ja schon Geld heute eingesammelt. Jesus setzt sich hin, ja, und guckt, was geben die Leute so rein. Oh, der klimpert aber ziemlich, die hätten noch mal ein paar mehr Scheine geben können hier. Und dann geht er an dir vorüber und Jesus sagt, oh, nö, nö, nö. Oh, ist aber ein bisschen wenig, oder? Hey, ich finde es total krass. Jesus setzt sich hin und guckt, was die Leute spenden. Ja? Hammer, oder? Ich finde es echt krass. Der beobachtet, was die Menschen in die Kollekte geben. Jetzt könnt ihr froh sein, dass ich nicht nachvollziehen kann, wer von euch ja was gegeben hat. Manche von euch sind jetzt, gehe ich einfach mal davon aus, ein bisschen peinlich berührt, was der da vorne macht. Das liegt darin, dass wir zu Geld ein ziemlich gestörtes Verhältnis haben. Über Geld redet man nicht, schon gar nicht über Spenden. So, jetzt lege ich die wieder hin, weil da sind mir zu viele Münzen drin, es ist zu schwer. Ah, Scherz. Versteht ihr, was Jesus macht? Er provoziert total. Er provoziert. Was geben die da rein? Und dann kommt eine Witwe. Und dazu muss man wissen, dass eine Witwe der damaligen Zeit alles verloren hat. Nicht nur ihre Liebe, auch ihre Rentenversicherung, ihre Krankenversicherung, ihre Sozialversicherung und ihre Absicherung und ihre Rente. Überhaupt alles. Weil Frauen, es tut mir immer weh, das zu sagen, und ich bin froh, dass es heute zumindest besser ist. Frauen galten damals nichts. Frauen haben keinen Beruf ausgeübt. Der Mann war arbeiten und die Frau hat nichts gelernt, nichts geleistet für die Gesellschaft aus Sicht der Menschen damals. Sie hat immens viel geleistet, weil sie die Kinder erzogen hat. Aber sie stand dann mit nichts da. Und es gab nur gewisse Absicherungen, die aber nur auf das Nötigste hinausliefen. Und dann hat diese Witwe, und Jesus beobachtet es ja ganz genau, zwei Leptons, zwei der kleinsten Münzen in diesen Gotteskasten, in den Klingelbeutel gelegt. 2 Cent. 2 Cent hat diese Frau reingelegt. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen, die nur ein bisschen von ihrem Überfluss abgegeben haben. Ist es nicht verrückt? Die Frau hat verstanden, um was es geht. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, Mensch, ist mein Opfer überhaupt irgendwas wert? Ist das Geld, das ich gebe, die Zeit, die ich gebe, meine Mitarbeit in der Gemeinde oder im Ehrenamt, in der Gesellschaft, meine Freundschaft, in die ich investiere, ist es das überhaupt wert? Ist es was wert? Und Gott schaut es an und sagt, ja. Oh. Gott sagt, ja, es ist etwas wert, weil ich sehe, was du gibst. Und es kommt nicht darauf an, wie groß deine Gabe ist, sondern es kommt auf etwas anderes an. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wäre doch mal ein gutes Training, nächsten Sonntag, wenn der Klingelbeutel zu euch kommt, dass ihr ein Lächeln auf dem Gesicht habt. Wow, ich darf Geld weggeben. Herrlich. Genial. Ich meine das voll ernst. Wir müssen das ja immer so ein bisschen trainieren, dass wir unserem Gesicht auch sagen, dass es simultan sein soll zu den inneren Gefühlen, die wir haben. Also vor allem zu den positiven. Die negativen, die kriegen wir recht gut ausgedrückt, weil da müssen wir meistens nichts ändern an unserem Gesichtsausdruck. Aber bei den positiven Gefühlen, da müssen wir manchmal unserem Gesicht sagen, hey, freu dich, du darfst Geld weggeben. Leute, ich provoziere euch bewusst, weil das doch so widerläufig ist. Wenn wir Geld weggeben, dann tut es uns erstmal weh und das ist so. Das ist so. Also ich kenne niemanden, der von sich aus sagt, ich hätte gern weniger Geld. Ich würde mich so freuen, wenn ich weniger verdienen würde. Hey, ich arbeite im Unternehmen, ich gehe die Karriereleiter hoch, um weniger zu verdienen. Ich kenne niemanden. Versteht ihr? Das ist so, wenn wir über das Geld reden, das ist so, boah, hoffentlich ist er bald fertig da vorne. Die Frau hat es verstanden. Ich kann mit dem, was ich gebe, wenn ich fröhlich gebe, einen Unterschied machen. Es geht nicht um die Größe deiner Gabe. Es geht um die Größe deines Glaubens, deines Vertrauens und deiner Freude beim Geben. Das heißt, stärker werden in der Großzügigkeit. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt Hauptsache mehr gibst, mehr spendest, mehr Zeit investierst, mehr Liebe versuchst, anderen zu erweisen, mehr anderen unter die Arme greifst. Das ist alles schön und das ist sicher besser als weniger. Aber es geht um eine Haltung. Es geht um unsere Haltung. Und ich möchte zum Schluss dir einfach diese 3 Bereiche nochmal zeigen und fragen, was ist für dich dran? Ist es das Vertrauen und das Gehorsam, wie bei Elia, dass du sagst, okay, ich möchte Gott vertrauen und ich möchte gehorsam sein? Oder ist es so, dass du denkst, eigentlich ist meine Großzügigkeit gar kein Opfer, ich spüre das nirgends. Dann gib mehr. Oder musst du daran arbeiten, dass es dir Freude bereitet, mit deinem Einsatz, mit deiner Liebe, mit deinem Geld, andere zu unterstützen. Und dass es nicht darauf ankommt, wie groß dein Opfer ist. Ich habe eine Zeit lang immer gedacht, wenn so große Hilfsaufrufe waren, wenn Naturkatastrophen waren, dann gibt es ja dann so Spendenveranstaltungen im Fernsehen und so Spendenbarometer und dann ist von Millionen die Rede und unten läuft dann so im Ticker, ich weiß, gibt es das noch, solche so eine Gala, läuft dann so im Ticker halt durch, wer wie viel gespendet hat, wenn er sich einblenden lassen will. Und dann stehen da manchmal auch große Beträge, ja, aber dann stehen da vielleicht auch mal 50 Euro, aber insgesamt sind es 5 Millionen und ich denke mir immer, hey, was machen die so 50 Euro aus? Aber wir wissen ja, Kleinvieh macht auch Mist. Und vor allem wissen wir, dass es bei Gott einen Unterschied macht, wenn ich großzügig lebe. Und ich möchte es dir zum Schluss nur diese drei Punkte verdeutlichen am Zehnten, den wir geben. Überlegt mal, was möglich wäre, wenn jeder von uns seinen Zehnten in die Gemeinde geben würde. Wir haben hier rechts und links und hinten noch Teile davon eine neue Tonanlage stehen, die nötig war, wo wir auf Dauer auch sparen, weil wir, wenn wir in Eggingen sind oder wieder sein werden, wenn umgebaut ist, nicht immer ausleihen müssen. Also das refinanziert sich erstmal. Wir reden hier von einem fünfstelligen Betrag. In Stühlingen baut die Jugend total genial den Keller unten aus als Jugendkeller. Aber so richtig cool. Da reden wir auch von einem fünfstelligen Betrag. Wir haben Marc und Laura als zwei Stellen, die 100% aus Spenden finanziert werden. Wow, das ist genial. Ich habe erst gestern war im ICF und jetzt auch Training Days, also Workshops, und ich habe mit einem befreundeten Pastor gesprochen, der beim ICF ist, und habe ihm erzählt, dass wir zwei angestellt haben, und er sagte, hey, wow, das ist richtig viel. Und das stimmt. Und dafür sage ich danke, dass ihr das möglich macht. Aber glaubt ihr, es wäre noch mehr möglich? Glaubt ihr, wir haben schon das Ende der Fahnenstange erreicht? Ich hoffe nicht. Denn dann wären diese Stühle hier heute Morgen, die leer sind, immer leer. Hey, ich sehe heute so viele leere Stühle, okay, es ist Fasnacht. Ich verstehe es ja. Und manche sind im Urlaub. Ich verstehe es. Ich fahre nachher auch ein paar Tage weg. Ich verstehe es. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist noch so viel mehr möglich. Und ich bitte euch, das zu prüfen. Ob ihr nicht sagt, hey, das mit dem Zehnten, ja, ich möchte ihn in die Gemeinde geben. Ihr dürft ihn auch gerne woanders hingeben. Ich mache da kein Gesetz draus. Ich frage mich manchmal nur, warum immer weit weggeben, wo die Not hier auch groß ist. Und ihr den einen Zehnten hier und den anderen Zehnten dort. Also gut, die Mathematik-Genies haben es kapiert. Ja, das stimmt. Ich möchte, dass du dir Gedanken machst. Was ist für dich dran? Ist es Vertrauen und Gehorsam? Ist es die Frage nach dem Opfer? Oder ist es die Freude beim Geben? Übrigens, den Zehnten zu geben, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist Gehorsam, das ist so ein Wort, damit schwingt so manches mit. Ich will es mal anders sagen. Den Zehnten zu geben heißt, ich gebe Gott zurück, was ihm sowieso zusteht. Und by the way, ich sag mal mindestens 10%. Verdient haben wir ja eigentlich nichts. Wir bekommen es zwar. Aber nach biblischem Verständnis stehen Gott 10% zu. Also wenn ich den Zehnten gebe, gebe ich Gott, was ihm eh zusteht. Das heißt Spenden, Kollekte, Opfer, nenn es wie du willst, beginnt danach. Das war jetzt schon wieder ein bisschen herausfordernd, ganz am Ende. Okay. Ich möchte mit uns beten. Und bei allem sage ich euch, sage ich das nur so provokant, so frei und offen und so humorvoll, weil wir einen Gott haben, der verschwenderisch großzügig ist, der uns nicht im Stich lässt, der uns gibt, was wir brauchen. Okay? Jesus, danke, dass wir dich unseren Herrn nennen. Und dass du nicht knausrig bist, dass du nicht ein bisschen gibst, sondern dass du alles gibst, was wir brauchen. Wir sehen es nicht immer, wir verstehen es auch nicht immer. Und manchmal fehlt uns auch wirklich was. Manchmal sind wir in Not und wir brauchen mehr, als wir meinen, geben zu können. Jesus, wir brauchen dieses ganz neue Verständnis dafür, dass du uns schon versorgst. Du kommst spätestens rechtzeitig, aber manchmal ist uns das eben doch auch zu spät. Jesus, stärke unseren inneren Menschen, dass wir vertrauen können, dass du uns versorgst. Und dass wir gerne geben, dass wir bereit sind, ein Opfer zu geben für die Gemeinde, für andere Menschen, die es brauchen, für andere Organisationen, für andere Werke. Jesus, wir wollen mit dem, was du uns anvertraut hast, dir die Ehre geben, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Wir wollen nicht krampfhaft alles behalten und zählen. Wir wollen großzügig sein, weil du es bist. Danke, dass wir das sein können, im Vertrauen darauf, dass du uns versorgst. Amen.